Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vielleicht erinnern Sie sich am Beginn des Gottesdienstes, da hat die Kathi einen Psalm vorgelesen. Es war der Psalm 43 und der beginnt mit den Worten: Gott, verschaffe mir Recht. Das ist ein ganz ungewöhnliches Gebet. Gott, verschaffe mir Recht. Oft glauben wir, beim Beten geht es vor allem darum, dass wir lieb und brav sind und immer den Kopf einziehen. Und da betet jemand: Gott, verschaffe mir Recht. Dieses Gebet kommt insgesamt 5-mal in den Psalmen vor. Und wenn was öfter in den Psalmen oder insgesamt, wenn was öfter in der Bibel vorkommt, dann ist das doch ganz auffällig, wie wenn Gott uns sagen will: Ja, bete das ruhig. Bete das ruhig, wenn du das Gefühl hast, dir geschieht Unrecht. Rede mit mir darüber. Du findest ein offenes Ohr bei mir, wenn dir Unrecht geschieht. Und das spüren wir auch, wenn wir die Bibel lesen. Das spüren wir im Alten Testament, wo sich Gott auf die Seite der Witwen stellt, denen oft das Recht genommen wird. Oder wo sich Gott ganz bewusst auf die Seite der Fremden stellt, auf die Seite der Armen stellt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Alten Testament. Oder auch im Neuen Testament sehen wir das, wie Jesus mit Menschen umgeht. Nur ein ganz einfaches Beispiel: Als Kinder einmal zu Jesus gebracht werden, die Jünger wollten die Kinder als lästige Störenfriede sofort wieder wegschicken. Und Jesus wird, steht wirklich in der Bibel, Jesus wird zornig und sagt: Lass die Kinder zu mir kommen. Da geht es nicht nur um den lieben Jesus, der mit dem kleinen Kinderlein gerne spielt, das natürlich auch, sondern aber da geht es um Gerechtigkeit. Da geht es um Gerechtigkeit für Kinder, denen sonst einfach das Recht, da zu sein, das Recht, Kind zu sein, geraubt wird. Und heute haben wir ein Bibelwort, da geht Jesus eigentlich noch ein Stück weiter. Nämlich nicht nur, dass er sich auf die Seite derer stellt, denen das Recht genommen wird, sondern dass er ihren Schmerz buchstäblich teilt. Dass er diesen Schmerz am eigenen Leib spürt. Es geht um die Stunden vor der Kreuzigung von Jesus. Ich lese uns den Bericht aus dem Johannesevangelium vor. Es ist diesmal ein sehr langes Bibelwort, deshalb bitte ich Sie, bleiben Sie ruhig sitzen dabei. Und ich lade Sie ein, versuchen Sie, sich richtig vorzustellen. Wenn Sie wollen, Sie können auch die Augen schließen und versuchen, sich diese Gesprächsszenen wirklich vorzustellen. Der erste Schauplatz ist im Palast des Hohen Priesters Kaiphas. Dann geht es weiter kurz zum Palast des, es beginnt im Palast des Hohen Priesters Hannas. Dann geht es kurz weiter zum Palast des Hohen Priesters Kaiphas und schließlich zum Amtssitz des römischen Statthalters von Pontius Pilatus. Johannes 18 und 19 ausgewählte Verse daraus. Drinnen im Palast, nämlich im Palast des Hohenpriesters Hannas, begann das Verhör. Der Hohepriester Hannas fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete: Ich habe in aller Öffentlichkeit zu den Menschen gesprochen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo es jeder hören konnte. Weshalb fragst du mich also? Frag doch die Leute, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Da schlug ihm einer von den Wächtern, die neben ihm standen, ins Gesicht und rief: Was fällt dir ein, so mit dem Hohen Priester zu reden? Jesus erwiderte: Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weiß es mir nach. War es aber richtig? Weshalb schlägst du mich dann? Da ließ Hannas Jesus in Fesseln zum Hohenpriester Kaiphas bringen. In den frühen Morgenstunden wurde Jesus vom Haus des Hohenpriesters Kaiphas zum Palast des Statthalters gebracht. Die Juden selbst betraten dieses Gebäude nicht, denn sie wollten nicht unrein werden, dann hätten sie nicht das Passamahl essen dürfen. Deshalb ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Mann? Was hat er getan? Sie antworteten, wenn er kein Verbrecher wäre, hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Dann nehmt ihn mit und verurteilt ihn nach eurem Gesetz, entgegnete Pilatus. Aber wir dürfen doch niemanden hinrichten, wandten sie ein. So sollten sich die Worte von Jesus erfüllen, mit denen er vorausgesagt hatte, wie er sterben würde. Pilatus kam nun in den Gerichtssaal zurück, ließ Jesus vorführen und fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus entgegnete, bist du selbst auf die Frage gekommen oder haben dir das andere über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude, fragte Pilatus, die führenden Männer deines eigenen Volkes und die obersten Priester haben dich hergebracht, damit ich über dich urteile. Was also hast du getan? Jesus antwortete, mein Königreich gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von ganz anderer Art. Da fragte ihn Pilatus, dann bist du also doch ein König. Jesus antwortete, ja, du hast recht. Ich bin ein König. Und dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um mir die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Wahrheit, was ist das überhaupt? Erwiderte Pilatus. Dann ging er zu den Juden hinaus und sagte ihnen, meiner Meinung nach ist dieser Mann unschuldig. Ich will euch wie üblich auch in diesem Jahr am Passafest einen Gefangenen freigeben. Wenn ihr wollt, lasse ich diesen König der Juden frei. Aber sie schrien laut, nein, nicht den, wir wollen Barabbas. Barabbas aber war ein Verbrecher. Da befahl Pilatus, Jesus abzuführen und ihn auszupeitschen. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Dann hängten sie ihm einen purpurroten Mantel um, stellten sich vor ihn hin und spotteten, es lebe der König der Juden. Dabei schlugen sie ihm ins Gesicht. Pilatus ging erneut zu den Juden hinaus und sagte, hört zu, ich will ihn euch noch einmal vorführen, damit ihr erkennt, dass er unschuldig ist. Dann kam Jesus heraus. Er trug die Dornenkrone und den roten Mantel. Pilatus forderte die Menge auf, seht ihn euch an, was für ein Mensch. Amen. Ich möchte heute dazu drei Gedanken mit Ihnen teilen. Der erste Gedanke, Jesus stellt sich ganz bewusst auf die Seite derer oder zu denen, die Unrecht leiden und er teilt dieses Leid. Der zweite Gedanke, gerade in der Erniedrigung und in seinem Leiden wird die Würde von Jesus sichtbar. Und der dritte Gedanke, Jesus anschauen, das bedeutet Heilung und Veränderung für uns. Also zunächst, Jesus stellt sich ganz bewusst zu denen, die Unrecht leiden und er teilt dieses Leid mit ihnen. Man könnte das, was Jesus hier in unserem Bibelwort erduldet, erleidet, in drei Bereiche unterteilen. Jesus wird geschlagen. Dann wird Jesus falsch beschuldigt und Jesus wird verspottet. Ganz am Anfang schon wird Jesus geschlagen bei dem Verhör vor dem Hohenpriester Kaiphas. Da fragt der Kaiphas Jesus über seine Lehre, über seine Jünger. Und interessanterweise lässt sich Jesus da nicht in die Enge treiben, sondern er antwortet, ich habe immer in der Öffentlichkeit gelehrt, in den Synagogen und im Tempel. Haben alle Leute gehört? Frag die doch. Und gerade das, dass sich Jesus da nicht in die Enge treiben lässt, das bringt einen der Wächter in Wut und er geht auf Jesus zu und schlägt ihm ins Gesicht. Und auch da lässt sich Jesus nicht aus der Ruhe bringen, sondern antwortet: Wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, dann weise es mir nach. Und wenn ich recht geantwortet habe, warum schlägst du mich? Später wird Jesus noch einmal geschlagen, er wird ausgepeitscht. Und schließlich, als er verspottet wird, schlagen ihn die Soldaten wieder ins Gesicht. Und ich denke, wir alle wissen, dass Schläge, einerseits tun sie körperlich weh und die haben anständig wehgetan, aber Schläge sind auch geeignet dazu, uns die Würde zu rauben. Uns dieses Gefühl zu geben, du bist der letzte Dreck. Ganz besonders, wenn jemand ins Gesicht geschlagen wird. Und dann erzählt uns Johannes, wird Jesus auch beschuldigt, falsch angeklagt. Die Hohenpriester bringen Jesus vor den Amtssitz des Pontius Pilatus und der Pontius Pilatus kommt heraus, fragt ein bisschen genervt, was wollt ihr denn da überhaupt? Und die antworten, wäre dieser nicht ein Verbrecher, dann hätten wir ihn nicht zu dir gebracht. Sie beschuldigen Jesus. Und wir wissen das auch, was Anschuldigungen bei uns bewirken. Anschuldigungen treiben uns in die Enge. Anschuldigungen rauben uns genauso unsere Existenzberechtigung, unsere Würde. Und wahrscheinlich das Schlimmste, was Jesus dann erlebt hat, war der Spott. Er wird zunächst noch einmal ausgepeitscht und dann irgendwie haben die Soldaten das mitbekommen, dass Jesus angeklagt wird, er ist der König der Juden. Er hat gesagt, er ist der König der Juden. Und wahrscheinlich haben sie auch etwas miterlebt oder gehört von diesem triumphalen Einzug von Jesus in Jerusalem, wie er auf einem Esel nach Jerusalem reitet. Und jetzt lassen sie ihren ganzen Spott an Jesus aus. Und dabei lassen sie auch ihren ganzen Judenhass an Jesus aus. Sie flechten eine Krone aus Dornen, drücken die Jesus auf den Kopf, ziehen ihm einen roten Mantel an und dann rufen sie, Heil dem König der Juden und schlagen Jesus dabei ins Gesicht. Mit dem ganzen Leid, also dass Jesus sich schlagen lässt, dass Jesus sich beschuldigen lässt, dass Jesus sich verspotten lässt, da stellt sich Jesus auf die Seite von denen, die genau das erleben. Da stellt sich Jesus auf die Seite des Schulkindes, das am Weg zur Schule oder am Weg von der Schule von anderen Kindern gehänselt wird, vielleicht sogar geschlagen wird. Da stellt sich Jesus auf die Seite des Asylwerbers, der bei seinem Interview von dem Beamten behandelt wird wie ein Lügner oder Verbrecher. Oder da stellt sich Jesus auf die Seite des Angestellten, der von seinem Chef vor allen anderen bloßgestellt wird und zur Schnecke gemacht wird und so weiter. Jesus stellt sich zu dem geschlagenen Kind, zu dem missbrauchten Kind und sagt, ich bin da. Ich spüre das, was du spürst. Ich teile deine Schmerzen, ich teile deine Schläge. Und jetzt der zweite Gedanke, und das ist das ganz Faszinierende an Jesus. Gerade in seiner Erniedrigung wird die Würde, ja, man könnte sagen, die Hoheit und die Herrlichkeit von Jesus sichtbar. Wenn man sich das anschaut, da ist Jesus vor dem hohen Priester, er wird behandelt wie der letzte Dreck. Er lässt sich nicht in die Enge treiben, als er gefragt wird, als er beschuldigt wird. Er antwortet, wie gesagt, ganz ruhig, wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe. Also zunächst sagt er dem hohen Priester, alle haben's gehört, was ich gelehrt habe. Du kannst alle fragen, du musst gar nicht mich fragen. Dann wird er geschlagen von dem Wächter und er antwortet ganz ruhig, wenn ich etwas Unrechtes gesagt habe, weise es mir nach. Und sonst, warum schlägst du mich? Und ähnlich sieht man die Würde von Jesus auch, als er von Pontius Pilatus verhört wird. Der will diesen Fall eigentlich schnell abtun und fragt Jesus einfach ungeduldig, bist du der König der Juden? Und Jesus erklärt ihm ganz ruhig, dass es ihm nicht um weltliche Macht geht, sondern um Gottes Wahrheit. Und man hat fast das Gefühl, dass er den Pontius Pilatus dabei selbst aus dem Konzept bringt und der Pontius Pilatus ganz verunsichert fragt, Wahrheit, was ist denn das überhaupt? Und schließlich merkt man, wie Jesus auch seine Würde bewahrt, als er verspottet wird. Als ihm eine Dornenkrone auf den Kopf gedrückt wird, ihm dieser purpurrote Mantel angezogen wird und die Soldaten ihm ins Gesicht schlagen und ihn verspotten, es lebe der König der Juden. Und trotzdem strahlt Jesus eine ganz große Würde und Größe aus. Und jetzt gerade in den Tagen vor Ostern, in den Tagen vor dem Karfreitag, ich möchte Sie einladen, schauen Sie mit Ihrem inneren Auge immer wieder auf Jesus, wie er geschlagen wird, wie er verspottet wird, wie er beschuldigt wird und dabei trotzdem seine Würde nicht verliert. Das hat eine ganz starke Wirkung auf uns. Klar, Sie ein, setzen Sie sich zum Beispiel ruhig auf einen Sessel, schließen Sie die Augen und versuchen Sie, diese Szenen vor Ihren Augen mitzuerleben. Das tut etwas mit uns. Das verändert uns. Und damit bin ich bei unserem dritten Gedanken. Jesus anzuschauen bedeutet Heilung und Veränderung. Ich möchte da noch einmal erinnern an unsere Altarlesung. Wir haben aus dem 2. Korintherbrief ein Wort gehört. Da schreibt Paulus zunächst einmal, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Benni, blendest du das uns auch ein? Und dann heißt es, wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Paulus schreibt hier, wir sehen in Christus die Herrlichkeit Gottes. Wenn man an Herrlichkeit Gottes denkt, denken wir spontan wahrscheinlich nicht unbedingt an das Kreuz oder an die Leidensgeschichte von Jesus, sondern vielleicht an Gott, der im Himmel thront und der über das ganze Universum regiert. Das stimmt. Das ist auch die Herrlichkeit Gottes. Aber gerade Paulus sagt uns, die Größe Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die wird ganz besonders sichtbar im Leiden und im Sterben von Jesus. Und wir sehen davon etwas in unserem Bibelwort. Wie Jesus trotz der Anschuldigungen, trotz der Schläge, trotz des Spottes seine Würde nicht verliert. Sondern gerade darin erweist sich seine Würde, erweist sich seine Hoheit, erweist sich seine Herrlichkeit. Und jetzt sagt uns Paulus, indem wir auf Jesus schauen, indem wir auf die Herrlichkeit Gottes im Angesicht von Jesus schauen, werden wir selber verwandelt. Das geht ganz tief. Ich möchte dazu ein Beispiel erzählen. Vor einigen Wochen, sind mir plötzlich ein paar Situationen eingefallen, wo Menschen mich durch Worte verletzt haben. Und mir war bewusst, das ist wirklich tief gegangen. Das hat mich ein Stück weit negativ geprägt. Und am nächsten Tag habe ich in der Bibel weitergelesen, dort, wo ich am Vortrag aufgehört habe. Und es war die Leidensgeschichte von Jesus, nicht nach Johannes, sondern nach Matthäus. Aber da berichtet uns Matthäus ähnlich, wie Jesus beschuldigt wird, verspottet wird, geschlagen wird. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ganz tief gegangen bei mir. Es war wie wenn Jesus mir sagen würde, all diese negativen Worte, die habe ich mit dir getragen. Du kannst sie abladen bei mir und du wirst sie los bei mir. Weil Jesus sich beschuldigen hat lassen. Weil Jesus sich beschimpfen hat lassen, verspotten hat lassen und schlagen hat lassen. Wenn wir Jesus ansehen, Das geht ganz tief. Da geschieht etwas ganz Geheimnisvolles, dass Gott in uns etwas heilt. Jesaja sagt, im Blick auf das Leiden von Jesus, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich möchte Sie gerade jetzt vor dem Karfreitag einladen, wenn Ihnen da etwas bewusst ist, wo Menschen Sie verspottet haben, auf die Seite gestellt haben, wo Menschen Ihnen Unrecht getan haben, bringen Sie das zu Jesus. Schauen Sie mit Ihrem inneren Auge an Jesus, wie er verspottet wurde, wie er geschlagen wurde und wie er interessanterweise seine Würde nicht verloren hat. Und wie gesagt, da geschieht etwas ganz Geheimnisvolles mit uns. Paulus schreibt sogar, wir bekommen Anteil an seiner göttlichen Herrlichkeit, sprich Jesus gibt uns etwas von dieser Würde, die er gezeigt hat, als er verspottet und geschlagen wurde. Jetzt ist aber noch etwas. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann wird uns auch bewusst, wir waren nicht nur immer auf der Seite derer, die geschlagen, verspottet, abgelehnt wurden. Manchmal waren wir selber auch Täter. Jede von uns. Auch wir sind an anderen Menschen schuldig geworden, haben andere Menschen zur Seite gestellt, haben sie vielleicht verspottet, geschlagen oder falsch beschuldigt. Und auch das müssen wir vor Gott, müssen wir ganz besonders vor dem Kreuz Jesu nicht verdrängen. Sondern Jesus sagt uns, komm mit dem zu mir. Von Jesus heißt es, er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegträgt. Das heißt, Jesus hat sein Leben gelassen, um diese Sünde, wo wir schuldig geworden sind an anderen, wo wir andere abgelehnt, verspottet, beschuldigt haben, um das wegzutragen. Und genauso auch die Schuld wegzutragen, wo andere an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir das in die Arme von Jesus geben, dann verliert diese Schuld ihre Macht, ihre zerstörende Macht. Letztlich geht es da um die Bitte im Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Da geht es um das, was wir getan haben, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, also denen, die an uns schuldig geworden sind. Und dort, wo ich das loslasse in die Arme von Jesus, dort, wo ich das loslasse beim Kreuz von Jesus, einerseits meine eigene Schuld, ihn um Vergebung bitte, und auch die Schuld, wo andere an mir schuldig geworden sind, da geschieht etwas. Da beginnt ein Heilungsprozess in uns. Das ist jetzt sicher nicht ein mit dem Fingerschnippen. Manchmal kann es auch wirklich sein, wie wenn da ein Stoppel gelöst wird und es kommt ein ganz, ganz großer Druck in uns, es geschieht eine ganz große Entlastung in uns. Manchmal passiert es auch, dass es einfach einen langsamen Heilungsprozess in uns auslöst. Ich möchte Sie einladen, jetzt gerade in den Tag vor Ostern diesen Weg zu gehen. Wollen wir dazu jetzt auch noch miteinander still werden und dann auch in der Zeit, wo wir miteinander singen und beten, ganz bewusst unsere Augen auf Jesus richten, der gekommen ist, um unsere Schuld wegzutragen. Unsere eigene Schuld und auch das, wo andere an uns schuldig geworden sind. Wollen wir miteinander still werden und beten. Jesus, wir sehen auf dich. Auf dich, der du geschlagen wurdest, beschuldigt wurdest, verspottet wurdest. Wir danken dir, dass du dich dabei auf die Seite von denen gestellt hast, denen dieses Unrecht geschehen ist, dass du dich auch auf unsere Seite gestellt hast. Und wir danken dir, dass in den Schlägen, die du bekommen hast, dass da Heilung liegt für uns. Und zugleich kommen wir auch zu dir als Menschen, die wissen, auch wir brauchen deine Vergebung. Auch wir haben anderen Menschen Unrecht getan. Und so bitten wir dich nun, komm du, wirke unter uns, berühre du uns und befreie du uns.